Es ist der 20. Juli 2013. Für Daniel Engelbrecht ein Drittligaspieltag wie jeder andere. Und in der Partie Stuttgarter Kickers gegen Rot-Weiß Erfurt scheint alles normal zu laufen. Doch aus dem Nichts bricht Daniel bewusstlos auf dem Platz zusammen. Diagnose: Herzstillstand. Es ist ein Moment, der das Leben von Daniel für immer verändern wird. Dezember 2014, gerade einmal anderthalb Jahre nach seinem schweren Schicksalsschlag, schießt Daniel Engelbrecht in der Nachspielzeit den Siegtreffer für seine Stuttgarter Kickers gegen Wehen Wiesbaden. Ja, während des Jubels zieht Daniel sein Trikot aus. Auf seinem Shirt darunter ist die Aufschrift zu lesen: Nichts ist unmöglich. Knapp darüber ist seine Defibrillatorweste zu sehen. In dieser Folge unseres Formats Inspirierende Menschen im Berufsalltag spreche ich mit Daniel über seine einmalige Geschichte und all das, was er in dieser Zeit erlebt hat. Ich bin Ralf Potzus und ich denke, selten hat der Titel unseres Podcasts Herzschlag so gut gepasst wie heute. Und da freut es mich umso mehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.
Daniel, ich vermute mal, du freust dich besonders über diesen Ton, den Herzschlag. Entwickelt man nach einem Herzstillstand ein besonderes Verhältnis zu seinem Taktgeber des Lebens?
Absolut. Ich muss sagen, seit dem Vorfall bin ich sehr, sehr feinfühlig geworden. Ich höre sensibler in meinen Körper rein und ich nehme wahrscheinlich jeden Herzschlag bewusster wahr als andere. Und gerade dieser Ton, dieser Sound des Herzschlags, der verfolgt mich da natürlich.
Das kennt man ja, wenn man so auf mal mit der Hand so Richtung Herz geht, dann merkt man es auf einmal. Es kann dann ja auch stören beim Einschlafen. So denkt man so, nein, das denke ich immer an mein Herz. Für dich ist das eher wohltuend.
Absolut. Wenn ich meinen Herzschlag höre und spüre und weiß, dass er im Takt ist, dann gibt mir das ein beruhigendes Gefühl. Wobei ich dir da aber zustimmen muss, ich schlafe nicht gerne auf der linken Seite. Also die Organseite, wo dann der Herzschlag natürlich nochmal mehr im Körper pulsiert. Da schlafe ich lieber auf der rechten Seite, muss ich zugeben.
Überprüfst du das auch mitunter so, dass du so nachzählst? Ist das da alles richtig im Takt oder bist du so ein bisschen so ein Kontrolletti geworden in Bezug auf Herzschlag?
Nicht bewusst, dass ich reinhöre und dann auf meinen Herzschlag achte, sondern was sich bei mir leider Gottes implementiert hat, ist, dass ich, sobald ich irgendwas tue, das ein bisschen anspruchsvoller oder anstrengender ist, dass ich automatisch meinen Puls checke. Ich gehe mit den Fingern immer an meinen Puls, an mein Handgelenk und schaue, ob alles in Ordnung ist, ob das Herz im Takt schlägt. Und das ist so eine Angewohnheit, die leider drin ist.
Das ist auf jeden Fall eine Folge mit Herz. Daniel, schön, dass du hier bist.
Vielen Dank, danke, dass ich da sein darf.
Um dich geht es. Deine Karriere als Profifußballer, die ist wirklich inspirierend. Wie kamst du zu deiner Leidenschaft und wie hat sich deine Karriere entwickelt bis zu dem besagten Tag?
Das ist eine gute Frage. Dafür müsste ich jetzt sehr weit ausholen. Aber die Leidenschaft, die wurde schon sehr früh geweckt.
Bist du auch so als Junge schon im Kindergarten mit einem Fußballtrikot rumgerannt?
Ja, also meine Mutter hat damals gesagt, ich bin mit dem Ball durch die Welt marschiert, bevor ich überhaupt laufen konnte. Und mit fünf Jahren war es das erste Mal, dass ich dann bewusst auch den Gedanken gefasst habe und gesagt hat, Mama, ich will mal Fußballprofi werden. Ich möchte mein Geld damit verdienen. Und natürlich wird erstmal jedes Kind, das mit 5 Jahren den Wunsch äußert, ich möchte mal Fußballprofi werden, wird dann erstmal belächelt, weil die Wahrheit ist, es sind nicht mal 1% der 100.000 Kinder, die jedes Jahr in den Start gehen, die es dann schaffen, Fußballprofi zu werden. Also die Chance ist sehr, sehr gering. Hat mich aber nicht davon abgehalten. Ich bin schon sehr stur geboren worden und verhältnismäßig spät, sagt man im Fußball, im Alter von 16 Jahren schaffe ich den ersten Sprung in die Nachwuchsakademie von Bayer Leverkusen, wo ich heute sagen muss, der Schritt war riesengroß und bin dementsprechend auch an meine Grenzen gestoßen. Es gab also ein paar Rückschläge und bin danach wieder 2 Schritte vorwärts gegangen, aber in Leverkusen war dann schnell Schluss für mich. Über Aachen ging es dann nach Bochum in den Ruhrpott, wo ich dann endlich mit 21 Jahren mein Debüt in der 2. Bundesliga geben durfte. Ich hatte ja den Traum, irgendwann mal mit meinen Idolen zusammenzuspielen in den größten Stadien dieser Welt und so sehr ich den VfL Bochum auch mag, so viele Sympathien, wie ich für ihn habe, Er ist aktuell noch nicht einer der größten Clubs der Welt. Das kann aber natürlich noch kommen. Aber für mich war es ein super Zwischenstep, um jetzt auf der Karriereleiter nach oben zu klettern. Und auf dem Weg nach oben hat mich dann leider der eine Schicksalsschlag erwischt im Juli 2013.
Ja, während eines Spiels hast du einen Herzstillstand erlitten. Wie kam es dazu und hattest du schon kurz davor gemerkt, dass irgendwie etwas nicht stimmt?
Tatsächlich nicht. Das ist ja das Tückische bei diesen Herzgeschichten, dass man es oftmals überhaupt nicht wahrnimmt oder nicht an irgendwas festmachen kann. Und in dem Fall war es so, dass ich mich in der Form meines Lebens gefühlt habe. Der 20.07., die Sonne hat geschienen, wir hatten die perfekten Bedingungen, das Stadion war voll, ich war in der Form meines Lebens, der Rasen war top gepflegt und es war Auftakt gegen Rot-Weiß Erfurt und das Spiel ging gut los. Also wir waren gut drin, ich war gut drin und plötzlich kam es wie aus dem Nichts, dass ich in der 70. Minute gemerkt habe, hier stimmt irgendwas nicht, meine Knie fangen an zu zittern, mir wird langsam schwindelig, ich kann die Leute nicht mehr sehen, nicht mehr hören, das Stadion war voll, es war ungewöhnlich, ich habe mich gefühlt, als wenn ich unter Wasser wäre. Und das Nächste, woran ich mich dann erinnern konnte, war, als mein Mitspieler über mir stand, mir ins Gesicht geklatscht hat und gesagt hat, hey Daniel, komm wieder zu dir. Und da habe ich mir nur die Frage gestellt, wo bin ich, was ist hier gerade passiert? Und niemand hat damit gerechnet, dass irgendwas mit dem Herz nicht hätte in Ordnung sein können. Es kam also unerwartet und sehr gefährlich.
Da gab es auch keine Vorbelastung oder irgendwelche Indizien?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe ja die Vorbereitung ganz normal in Bochum noch mitgemacht. Ich wurde dann im Juli nach Stuttgart transferiert und zwar das erste Spiel der Saison. Ich habe mich in der Form meines Lebens gefühlt. Ich hatte 2 Tage vorher, hatte ich noch die sportmedizinische Untersuchung, wo alles in Ordnung war, wo alles super war. Mir wurde ein Bullenherz attestiert. Der Arzt sagte, bei dir brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Du hast mit die besten Werte innerhalb der Mannschaft, also da ist das Geld gut angelegt, wenn man so will. Und mit den Gedanken bin ich natürlich dann auch in Stuttgart gestartet. Ich habe eine Vermutung, wo diese Herzmuskelentzündung entstanden sein könnte, denn ein halbes Jahr vorher bin ich mit Grippe, mit Fieber, mit dem ganzen Vollprogramm zum Training gegangen, weil ich das Training nicht verpassen wollte. Und ich denke, heute, ich bin nicht 100% sicher, aber ich denke, dass das der Fehler war, für den ich bis an mein Lebensende bezahlen muss.
Das wäre nicht das erste Mal, dass ein verschleppter Schnupfen, so harmlos es mitunter klingen mag, dann doch irgendwas anrichtet im Körper. Ja, also die Herzmuskelentzündung, die zum Stillstand geführt hatte beim Bullenherz, das kann man trotzdem nicht genau jetzt mit der Diagnose feststellen, was das jetzt war, ne? Ich nehme mal an, du isst jetzt nicht jeden Tag rotes Fleisch, rauchst eine Schachtel Zigaretten, kippst eine Pulle Wein und schläfst nur 4 Stunden.
Nee, daran wird es nicht gelegen haben. Ich ernähre mich schon sehr bewusst und gerade als Fußballer, beziehungsweise ich war noch jung, ich war 22 und hatte natürlich noch ein anderes Bild von Ernährung. Man entwickelt sich ja selber erst im Laufe der Zeit auch weiter und merkt, was einem gut tut und was nicht gut tut. Aber klar, diese normalen Tugenden oder die Dinge, wo man weiß, die sind nicht gut für den Körper, die habe ich auch damals schon sein lassen. Deswegen kam es sehr unerwartet und ich würde gerne die Zeit zurückdrehen.
Wie hast du diese Zeit direkt nach dem Herzinfarkt dann erlebt? Also was waren die ersten Schritte zur Genesung und was hast du auf dem Platz alles mitbekommen? Wie lebensbedrohlich war das? Sehr lebensbedrohlich. Also es ist ja auch mal eine ganz andere Situation vor Ort auf dem Spielfeld.
Es war sehr lebensbedrohlich, definitiv. Man sagt ja, dass in der Regel 9 von 10 Fällen, die so zusammenbrechen, wie es bei mir der Fall gewesen ist, danach entweder schwer behindert sind oder gar sterben. Und bei mir war es einfach der Fall, dass ich nach einigen Sekunden wie von Gottes Hand wieder aufgestanden bin und alles soweit in Ordnung war, in Anführungsstrichen. Direkt danach oder unmittelbar danach wurde gar nichts festgestellt, denn jeder ist davon ausgegangen, dass es ein Kreislaufzusammenbruch war. Es war ziemlich warm an dem Tag und die Vermutung war, vielleicht zu wenig getrunken, vielleicht war es jetzt alles zu viel auf einen Schlag von Bochum direkt hierhin in den Spieltagsbetrieb. Vielleicht braucht der Junge etwas Zeit, um anzukommen und wurde dann für 2 Wochen erstmal aus dem Training genommen. Ich wurde nochmal auf den Kopf gestellt, es wurde nochmal alles untersucht und nichts wurde gefunden, da niemand damit gerechnet hat, dass etwas mit dem Herz nicht hätte stimmen können. Und 2 Wochen später stand das nächste Spiel auf dem Plan und ich habe relativ schnell nach 20 Minuten schon gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Der Moment, wo ich mich belastet habe, war immer so ein Moment von, nee, da ist jemand, der zieht an dir. Du kannst nicht über diesen inneren Schweinehund gehen. Es geht nicht. Also ich kann es auch gar nicht erklären, aber es funktioniert nicht. Du kannst diesen Schweinehund nicht überwinden. Und ich habe mir geschworen an diesem Tag, wenn dieser Moment wieder kommt, ich gehe einfach drüber. ich versuche einfach drüber zu gehen. Und dann kam der Moment, dass ich gemerkt habe, hey, wenn du jetzt diesen Schweinehund überwindest, dann sackst du hier wieder zusammen, weil mir wieder langsam schummrig wurde. Ich habe die Leute nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört. Es war so am Rande von, ich breche jetzt zusammen zu, ich bin noch bei Bewusstsein. Ich habe mich dann auf den Platz gesetzt, habe dem Trainer gezeigt, hey, ich muss sofort raus, hier stimmt was nicht. Und dann kamen die Notärzte auf den Platz gelaufen, haben mich nach den Symptomen gefragt. Ich habe sie erklärt. Der Arzt kniet neben mir, nimmt mein Handgelenk, checkt meinen Puls und sagt, der schwebt in Lebensgefahr. Wir müssen sofort ins Krankenhaus. Und dann sind wir ins Krankenhaus gekommen. Dann wurde ich nochmal aufs Herz untersucht. Und erst dann wurde festgestellt, der hat eine verschleppte Herzmuskelentzündung. Du hast Glück, dass du noch am Leben bist.
Und krass, dass beim ersten Vorfall das gar nicht festgestellt wurde und dann 2 Wochen ins Land gegangen sind. Also du hast unter akuter Lebensgefahr die ganze Zeit dein Leben fortgesetzt.
Absolut. Und das beinhaltet ja das Training, das alleine zu Hause sein. Also ich bin ja gerade frisch nach Stuttgart gezogen. Also die Wahrheit war ja, ich war jeden Tag alleine. Und wenn ich jetzt nachts eingeschlafen wäre und nicht wieder wach geworden wäre, dann hätte frühestens beim Training am nächsten Tag jemand gemerkt, ey, wo ist eigentlich Daniel? So, jede Hilfe wäre wahrscheinlich zu spät gekommen. Deswegen muss ich heute sagen, ja, da hatte ich einige Schutzengel auf meiner Seite.
Und das Team hat vorher damit gar nicht gerechnet, dass es ein Herzinfarkt ist. Ist auch noch nicht so oft vorgekommen bei einem Spiel, dass man als gesunder Spieler auf einmal so einen Herzinfarkt bekommt. Ich glaube, jetzt sind mittlerweile auch die Betreuer vor Ort ein bisschen sensibilisierter darauf, dass sie auch jetzt Herzinfarkt nicht mehr ausschließen, ne?
Absolut. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur meine Wahrnehmung war, weil ich diese Herzgeschichte hatte, aber ich hatte schon das Gefühl, dass nach meiner Geschichte, gerade die Jahre drauf, dass sich diese Herzerkrankungen immer, immer mehr gehäuft haben, dass es mehr geworden ist, Herzrhythmusstörungen entstanden sind, dass Ablationen stattgefunden haben. Dann kam noch die Corona-Zeit, das Corona-Jahr, wo diese Krankheit einfach nochmal viel tückischer entstanden ist, weil man es einfach nicht, im Zweifel nicht gemerkt hat und ja, es brandgefährlich ist. Also ich sag, man sollte da vielleicht engmaschiger kontrollieren.
Stichwort Corona, auch wenn das vielleicht einen ganz, ganz milden Verlauf gab, kann das eben auch alles Mögliche sehr viel später initiieren. Also man muss einen Blick auf seinen Körper haben. Zu Beginn der Folge, da habe ich ja schon gesagt, wie unglaublich beeindruckend deine Rückkehr auf den Platz war, nach so kurzer Zeit vor allem. Woher hast du den Willen und die Kraft genommen, dich zurückzukämpfen? Und vor allem, wie war das überhaupt möglich, wieder auf diesem Niveau Sport zu betreiben? Du hast es selbst gesagt, du hättest auch behindert sein können, du hättest tot sein können. Das kann ja auch sonst Jahre dauern oder auch gar nicht funktionieren.
Das stimmt, da hast du recht. Es sind ja schon 1,5 Jahre dazwischen vergangen, seit dem Zusammenbruch bis hin zum Comeback. Und es waren 1,5 Jahre voller Ungewissheit, voller Unklarheit und natürlich ein tagtägliches Ankämpfen gegen den Rat der Ärzte, wo ich natürlich im Nachhinein dann auch ganz demütig sagen muss, die Ärzte hatten recht, aber ich selber meinen eigenen Kopf hatte und unbedingt zurück auf den Platz wollte. Denn es gab ja mehrere Stufen. Die erste Stufe war, wir müssen jetzt warten, bis die Herzmuskelentzündung ausgeheilt ist und dann müssen wir schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Die Nachuntersuchung hatte dann ergeben, du hast chronische Herzrhythmusstörung. Du hast bleibende Schäden davon getragen, dein Herz hat sich nicht erholt, du wirst nie wieder der Alte. Du wirst nie wieder Fußball spielen. Und das wollte und konnte ich nicht wahrhaben. Und der erste Step war dann zu sagen, okay, ich bin bereit, jedes Risiko dafür einzugehen. Bitte helft mir. Und natürlich, meine Ärzte versprachen mir, ich muss auch heute nochmal Dank an der Stelle an Professor Wolpert und Professor Sechtem, die mich niemals aufgegeben haben, die dann sagten, wir werden ihnen helfen, soweit wir es können. Dann kam der Vorschlag mit dem Defibrillator. Herr Engelbrecht, wenn Sie wieder spielen wollen würden, dann müssten wir Ihnen einen Defibrillator einsetzen. Das ist die absolute Voraussetzung dafür, dass wenn Sie wieder spielen wollen würden, denn der würde Ihnen im Worst Case das Leben retten.
Und da musst du kurz erklären, das ist ja auch eine Entscheidung für immer dann.
Genau, so dann die Entscheidung war dann, beziehungsweise ich habe ja alle Faktoren mit einfließen lassen, jetzt mit dann 23 Jahren einen Defibrillator zu bekommen, nur weil ich wieder Fußball spielen möchte, ob es das Ganze rechtfertigt. Aber ja, wenn das die einzige Chance ist, dann setz mir den ein, so war meine Aussage damals. Und keine 5 Tage später nach dieser Information hatte ich den Defibrillator in meiner Brust. Aber damit ist das Ganze ja noch nicht getan, weil die Ärzte haben nicht vom Profifußball gesprochen, sondern sie haben davon gesprochen, dass ich normal mal wieder Sport machen kann. Denn das Risiko eines Herzstillstands besteht natürlich durch diese chronischen Herzrhythmusstörungen. Und so nahm erstmal alles seinen Lauf. Man musste erstmal versuchen, diese Herzrhythmusstörung in den Griff zu bekommen. Ich habe danach erstmal noch 4 OPs über mich ergehen lassen müssen mit Defibrillator-Schock zwischendurch mit weiteren Rückschlägen, wo ich Zweifel hatte, ob ich überhaupt nochmal normal spazieren gehen kann, ohne Panikattacken zu bekommen. Denn dieser Defibrillator-Schock, der bringt halt einiges mit sich, diese psychischen Probleme, diese Angstzustände, die man permanent hat, ist dann nicht so einfach zu verarbeiten. Und ganz oben stand halt immer noch in meinem Kopf, egal wie lange, ich möchte irgendwann wieder auf den Platz kommen. Und das hat sich dann knapp anderthalb Jahre gezogen, bis ich dann gegen den Rat der Ärzte gesagt habe, hey, ich fange jetzt mal langsam mit meiner Reha an und ich gucke einfach mal, wie weit ich komme. Und so sind wir irgendwann beim 6.12. gelandet.
Haben denn da nicht auch deine Freundinnen und Freunde, deine Eltern, alle Verwandten auch auf dich eingeredet? Junge, Alter, mach das nicht, jetzt den Defibrillator einsetzen dauerhaft und du bist noch jung. Das hat entscheidende Konsequenzen, vielleicht auch ein verkürztes Leben.
Total. Also ich würde gerne sagen, die Meinungen waren gespalten. Dann hätte ich zumindest ein bisschen Unterstützung gehabt, aber die Meinungen waren nicht gespalten. Es war eine einheitliche Meinung. Jeder hat gesagt, Daniel, warum machst du das? Der Arzt hat dir mehr oder weniger durch die Blume gesagt, du setzt dein Leben aufs Spiel, wenn du wieder anfangen möchtest zu spielen. Wieso tust du das? Leider Gottes, ich hatte nur eine Antwort parat für jeden. Denn auch die Presse hat davon mitbekommen. Der Verein hat auch gesagt, sag mal, bist du bescheuert? Warum willst du wieder Fußball spielen? Die Liebe zum Fußball war einfach viel größer als die Angst zu sterben. Das war ein Satz, der mich lange begleitet hat. Er hat mir viel Kraft und Hoffnung gegeben. Das weiß ich, das kann ich auch heute sagen. Ich kann aber auch heute sagen, dass dieser Satz dumm, naiv und leichtsinnig war. Ich würde ihn heute nie wieder sagen. Aber zu der Zeit hat es mir so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels gezeigt, woran ich mich noch geklammert habe. Heute weiß ich, wie leichtfertig ich mit meinem Leben umgegangen bin. Und ich würde es nie wieder tun.
Gibt es Momente, wo du dann auch im Bett liegst, den Tag so Revue passieren lässt oder generell so die letzten Wochen, Monate, insgesamt das Leben, wo du dann sagst, verdammt, warum habe ich das gemacht? Ich bin ein Esel.
Ich denke schon viel drüber nach. Man kann sich als Außenstehender natürlich vorstellen, dass einen oft diese Frage einholt, warum ist mir das passiert? Es hätte jedem anderen auch passieren können. Wieso musste mir das passieren? Heute bin ich einfach dankbar dafür, dass ich diese Zeit überstanden habe, dass ich Gott sei Dank unbeschadet aus der Geschichte rausgekommen bin und ich irgendwann angefangen habe, zu versuchen umzudenken, umzusatteln, dass ich jetzt das, was passiert ist, hinter mir lasse, dass es natürlich eine schwere Zeit gewesen ist, die ich durchlebt habe, aber auf der anderen Seite hat mich das auch zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Wenn ich diese Geschichte nicht durchlebt hätte, dann würde ich heute keine Vorträge über die Themen Achtsamkeit, Resilienz, Motivation, Disziplin halten. Das hat mir quasi das Fundament gegeben, dass ich heute anderen Menschen helfen kann, die vielleicht auch in verzwickten Lebenssituationen stecken. Deswegen ist es so eine Mischung aus Dankbarkeit, aber auch aus Angst, die ich auch immer noch mit mir trage. Und ich denke nicht, dass ich es bereue, mir den Defibrillator habe einsetzen zu lassen, denn ich wurde ja kurz darauf eines Besseren belehrt, dass ich auf den Defibrillator angewiesen war. Denn die Herzrhythmusstörungen waren akut und er hatte mir, Stand heute, dreimal das Leben gerettet. Vor meinen ganzen OPs, nachdem es mir dann wieder besser ging. Ich wusste also, es war die richtige Entscheidung. Was mein weiteres Leben dann betrifft, der Defibrillator hat jetzt keinen Einfluss darauf, ob sich meine Lebensdauer verkürzt. Was ich mit Gewissheit sagen kann, ich werde wahrscheinlich niemals einen ruhigen Tod sterben, dass ich im Bett liege, einschlafe und nicht wieder wach werde. Der Defibrillator wird sein Bestes tun, um mich immer wieder zurückzuholen. Von daher bereue ich es nicht, die Entscheidung an sich, mir den Defibrillator habe einsetzen zu lassen.
Und das wünschen wir dir auf jeden Fall, dass das ja auch sehr lange läuft. Es war nur so brenzlig, weil du dich wieder als Profifußballer zurückgekämpft hast nach oben. Das war vielleicht dann der Ratschlag, den du ignoriert hast. Aber jetzt im Rückblick hat es dir doch auch wiederum einiges fürs Leben gegeben. Gehst du jetzt auch seither ganz anders an Themen ran? Du hast eben Resilienz erwähnt, dass du jetzt auch Vorträge hältst und wie das dein Leben geprägt hat. Aber überlegst du Dinge vom Herzen her? Boah, ich finde diese Frage ja so schön.
Total. Gute Frage. Die Frage bekommt natürlich nochmal viel, viel tieferen Sinn, weil ich kann es beidseitig beantworten. Ich entscheide mit dem Herzen und auch vom Herzen aus. Bei gewissen Sachen, die ich tue, was sich verändert hat, ja, ich gehe achtsamer mit mir selber um. Früher, klar, das ist vielleicht auch ein bisschen der jugendliche Wahnsinn gewesen. Ich habe immer gedacht, ich bin unantastbar. Also, was soll mir passieren? Ich kann nicht krank werden, ich kann mich nicht verletzen. So, was soll kommen? Heutzutage weiß ich, dass es nicht die Realität ist und dass ich mir hier und da auch mal Auszeiten nehmen muss. Ich würde jetzt beispielsweise heute, ich glaube, einer der signifikantesten Unterschiede ist, wenn ich erkältet bin, dann gehe ich nicht zum Training. Egal, ob es ein Schnupfen ist, ob es eine leichte Erkältung ist, ich gehe nicht zum Training. Ich bleibe zu Hause und selbst wenn ich fit bin, bleibe ich immer noch 1-2 Tage zu Hause, um ganz sicher zu gehen, dass sich mein Körper auch erholt hat. Oftmals sind es ja auch diese versteckten Signale, wenn es jetzt nicht unbedingt eine Erkältung ist, dass man einfach merkt, dass man erschöpft ist, dass man die Power nicht hat wie an anderen Tagen. Und auch dann nehme ich mich einfach zurück oder fahre ein bisschen Fahrrad oder gehe einfach nur laufen, dass es nur ein bisschen Bewegung ist. Deswegen, die Achtsamkeit hat sich großspurig verändert und natürlich das Thema Resilienz, Schicksalsschläge heute, wo die meisten Schicksalsschläge, das muss ich einfach so sagen, nicht im Ansatz an die Tragweite kommen, die mich damals getroffen hat, die nehme ich einfach leichter auf, weil es ist nicht so schwer zu handeln wie die andere Geschichte. Von daher würde ich sagen, hat sich die Herangehensweise an Probleme und an den Umgang mit mir selbst schon deutlich geändert, ja.
Bei der EM 2021, da bekam während des Spiels vor einem Millionenpublikum der Däne Christian Eriksen auch einen Herzinfarkt. Hast du das damals miterlebt, gerade mit deiner besonderen Beziehung zu diesem dramatischen Vorfall? Auch Eriksen, der war dann nach einer Zeit wieder auf dem Platz und auch dänischer Nationalspieler.
Die Situation habe ich mitbekommen. Ich habe sie live im Fernsehen verfolgt. Ich weiß es auch noch ganz genau. Ich habe in einem Restaurant gesessen in Düsseldorf und dort war ein Fernseher aufgebaut. Ich habe es so mit einem halben Auge verfolgt. Aber in der Situation habe ich drauf geschaut und habe gesehen, wie Christian Eriksen begann zu torkeln. Und diese Art von Torkeln, das hat bei mir innerlich so eine Blitzreaktion ausgelöst, dass ich sofort einen kalten Schauer über dem Rücken bekommen habe, weil ich gedacht habe, das sieht schwer danach aus wie bei mir. Und im nächsten Moment ist er zusammengeklappt und ich wusste sofort, was Sache war. Drumrum, die Leute haben sich erstmal gefragt, hey, was mit dem passiert? Wieso liegt der da? Steh auf. Und bei mir war sofort klar.
Du wolltest am liebsten da direkt anrufen und sagen, Leute, Herzinfarkt.
Ganz genau. So, je länger das gedauert hat, ich habe dort in diesem Restaurant gesessen und habe angefangen zu schwitzen, weil ich selber genau wusste, in was für einer lebensbedrohlichen Situation er sich gerade befindet und dass die Chance auf unbeschadet da rauskommen und überhaupt zu überleben, mit jeder Sekunde sinkt, in der er bewusstlos ist. Und sie haben versucht, ihn zu reanimieren und haben darauf gewartet, dass er wieder zu sich kommt. Und es wurde schlimmer und schlimmer. Und plötzlich ist auch die Chance geringer geworden. Und bei mir innen drin, bin ich explodiert, weil ich gesagt habe, Gott, der Arme. Und gerade jeder ist dabei, Familie ist dabei. Seine Kinder waren, glaube ich, im Stadion. Und es war eine sehr, sehr heikle Situation. Ja, die hat mich schnell wieder in die Vergangenheit zurück katapultiert und ich war dann heilfroh, als er dann irgendwann wieder zu sich gekommen ist, aber das war schon eine Grenzerfahrung für ihn, ja.
Durch deine Erlebnisse auf dem Platz und durch seine ist es auf jeden Fall jetzt sensibler im Sport und das Thema Herzinfarkt ist oben auf der Agenda und man kann hier schneller reagieren. Deine aktive Karriere als Profi, die hast du dann 2018 beendet. Dem Fußball bist du allerdings nicht komplett ferngeblieben. Wie ging es dann von da an für dich weiter?
Das ist richtig. Ich konnte dem Fußball nach 2018 nie so ganz den Rücken kehren.
Einmal mit 5-jährigem Trikot durch die Gegend, bleibt das.
Eben, das bleibt. Man bleibt dem Fußball für immer verbunden in irgendeiner Art und Weise. Ich bin damals 2018, nachdem ich aufgehört habe, zurück zum VfL Bochum gekehrt und habe dort zunächst mit meinem ehemaligen Teamkollegen Dimitrios Gramotzis, die Fußballfreunde unter euch kennen ihn, die U19 trainiert für ein Jahr, einfach um reinzuschauen, in welche Richtung möchte ich gehen? Was interessiert mich? Weil vom selber Spielen in den Bereich danach ist es jetzt nicht so per se abzuschätzen, was würde dir Spaß machen? Und ich habe relativ schnell für mich erkannt, dass dieses Trainerdasein nicht meins ist und ich auch da in einen anderen Bereich reingucken möchte und habe dann angefangen, mich mit dem Scouting auseinanderzusetzen, das Organisieren, das Planen. Und da sind so einige Eigenschaften aufeinander gestoßen, die mir liegen und die mir auch Spaß machen, gerade die Organisation und das Erspähen von Talenten. Und so bin ich dann nach einer gewissen Zeit Chefscout für den Nachwuchs geworden beim VfL Bochum, habe dann nochmal einen Step in eine Agentur gemacht, wo ich den Chefscout bekleidet habe, da meine Vorträge mehr und mehr geworden sind und die Vorträge größer geworden sind, ich das ganze Thema ausgeweitet habe und dementsprechend dann in eine Agentur beigetreten bin, weil ich zeitlich noch flexibler sein konnte. Habe aber relativ schnell gemerkt, dass das Agenturleben an sich nichts für mich ist. Ich würde schon lieber gerne zurück in den Verein, vorausgesetzt, dass die Vortragsthematik akzeptiert wird und bin jetzt seit Sommer 23 beim FC Kaiserslautern im Scouting für die Profis und habe da meine Gebiete.
Du bist dann unter anderem als Motivationscoach tätig. Wie kam es dazu ganz genau und was sind besondere Botschaften, die du deinem Publikum vermitteln möchtest? Und wieso hat dein Verein das alles so akzeptiert, wie du das wolltest? Weil das war ja auch deine Bedingung. Haben da andere ja gesagt, nee, dann nicht.
Ja, es ist so ein bisschen aus meiner, was heißt ein bisschen, es ist aus meiner Geschichte entstanden. So, ich habe die Leidenschaft dazu dann relativ schnell entdeckt, denn die Nachfrage nach der Geschichte war immer sehr groß. Und irgendwann, als ich aufgehört habe zu spielen, hat das Interesse nicht nachgelassen, sowohl medial als auch regional. Und es kam immer wieder die Frage, hey, kannst du nicht mal vorbeikommen, deine Geschichte erzählen? Kannst du mal hier hinkommen? Kannst du mal da hinkommen? Irgendwann war es soweit, dass ich mal meine Geschichte erzählt habe und jemand dabei saß, der gesagt hat, hey, kannst du dir nicht vorstellen, Vorträge zu diesem Thema zu halten? Ich habe gesagt, zu welchen Themen? Meine Geschichte. Dann sagt er, nee, Thema Motivation, Achtsamkeit, diese Themen. Ich sag, ja, ich müsste mich da mal mit ein bisschen mehr auseinandersetzen, aber kann ich mir schon vorstellen. So ist damals der Kontakt zustande gekommen zu der Techniker Krankenkasse. Heutzutage mein größter Kooperationspartner. Wir haben miteinander gesprochen und sie haben mir dann auch relativ schnell gesagt, hey, die Geschichte an sich und das Thema Achtsamkeit, das passt sehr gut zu uns. Und so habe ich dann den Gedanken gefasst, hey, ja, das macht Sinn und habe dann versucht, mich weiterzubilden. Ich habe mir den meiner Meinung nach König der Rhetorik in Deutschland rausgesucht. Das ist René Bourbonus und habe den Kontakt zu ihm gesucht, habe meine Rhetorikausbildung bei ihm gemacht. Er hatte mir dann angeboten, mein Mentor zu werden. Ich habe es dankend angenommen. So habe ich mich von ihm ausbilden lassen. Wir haben an meinen Vorträgen zusammengearbeitet und so kam eins zum anderen. Die TK und ich, wir sind, wie gesagt, es ist mein größter Kooperationspartner. Ich habe die Vorträge ausgeweitet. Ich habe das Themengebiet ausgeweitet. Es ist nicht nur Achtsamkeit, sondern auch Resilienz geworden. Und heutzutage halte ich die Vorträge über die Themen Achtsamkeit, Resilienz, Motivation, Disziplin gekoppelt an meine Geschichte und natürlich zugeschnitten auf jedes Unternehmen. Ich bin dann in jeglichen Unternehmen, Krankenhäusern, Schulen, Universitäten, Einrichtungen, ob es jetzt auch in Berlin der Bundestag war oder die Landesärztekammer in Berlin oder dann auch Festivals wie das Creator Festival in Köln oder die OMR in Hamburg. Es ist bunt gemischt und es wird dann auf jede Veranstaltung immer zugeschnitten. Und so hat sich eine Leidenschaft entwickelt und mir macht es einfach Spaß, mit Menschen zu arbeiten, wo ich auch merke, ich kann helfen. Ich kann helfen. Ich möchte helfen. Und es ist schon ziemlich einfach, mit kleinen Kniffen den Menschen einfach wieder mehr Lebensqualität zu geben.
Was macht dir da mehr Spaß? Jetzt das Leben als Profifußballer oder deine Tätigkeit als Motivationscoach und das Inspirieren anderer Menschen?
Die Frage ist unfair. Ich kann sie aber beantworten. Ich glaube, die Frage hängt auch ein bisschen zusammen mit der Lebensphase. So würde ich es, glaube ich, beschreiben. Als ich jung war, wo ich den Traum hatte, Fußballprofi zu werden und dann irgendwann in den großen Stadien gestanden habe, da gab es für mich nichts Schöneres. Und auch heute, wenn ich daran denke, irgendwann in einem Stadion gestanden zu haben, dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Es ist einfach was anderes. Als ich dann den neuen Weg eingeschlagen habe, nachdem ich aufgehört habe, habe ich mehr und mehr erkannt, dass das, was ich heute tue, mir am meisten Spaß macht und dass es für mich die beste Alternative ist zum Fußballspielen. Ich habe meinen Weg gefunden, ich habe meine Leidenschaft entdeckt und es gibt aktuell nichts, was ich mir vorstellen könnte, was mir mehr Spaß machen kann und wo ich mehr Leidenschaft reinstecken würde.
Wie immer bei den Podcast-Folgen mit inspirierenden Menschen im Berufsalltag habe ich noch Sätze für dich, die spontan vervollständigt werden sollen. Ich gebe dir einen Satz vor und du machst dann sofort weiter. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Nach meinem Herzinfarkt habe ich gelernt, dass
ich achtsamer mit meinem eigenen Körper umgehen muss.
In schwierigen Zeiten denke ich immer daran, dass
am Ende des Tunnels immer ein Licht wartet. Und wenn nicht, dann ist es auch noch nicht das Ende.
Der erste Gedanke nach meinem Comeback-Tor damals war
jetzt hole ich mir alles zurück, was mir genommen wurde.
Das mag ich gar nicht mehr hören im Zusammenhang mit meinem Herzinfarkt.
Hat deine Familie oder deine Freunde dich nicht davon abgehalten, wieder Fußball zu spielen?
Habe ich ja vorhin auch, glaube ich, gefragt. Ne? Ja.
Das wird immer gefragt, das wird immer gefragt.
Oder ist es auch sowas wie der Herzinfarkt, Daniel, dass man da so drauf runter reduziert wird? Irgendwie.
Der Herzkranke, das immer.
Der Herzkranke,
das ist doch der mit dem Herz. Das konnte ich irgendwann nicht mehr hören.
Der mit dem Herz, super. Ja.
Ja, ja.
Eine Sache, die ich allen auf den Weg mitgeben möchte, ist
achtet auf euch, tut alles für eure Ziele, seid aber achtsam mit eurem Körper und lasst euch nicht unterkriegen. Resilienz bedeutet nicht, unverwundbar zu sein. Resilienz bedeutet immer wieder aufzustehen.
Lieber Daniel, vielen Dank fürs Aufstehen und dass du uns heute deine inspirierende Geschichte erzählt hast.
Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Wenn ihr noch mehr Infos zu Daniel haben wollt und zu dem, was er seit seiner Profifußballkarriere macht, dann schaut es euch gerne an. Verlinkungen gibt es in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und weitere Infos und alle anderen Podcast-Folgen findet ihr auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform und auf der Website der BGW, www.bgw-online.de/podcast. Hat euch diese Folge mit Daniel gefallen? Dann lasst gerne ein Like da. Hört das nächste Mal wieder rein. Bis in 2 Wochen.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.